Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Darf's ein bisschen Chemie sein? Ein Chemie-Podcast von und mit Maja. Heute soll es um Vulkane gehen und der Chemie dahinter. Immer auf der Suche nach neuen, spannenden und vielleicht auch gar nicht offensichtlich chemischen Themen bin ich nämlich auf Vulkanismus gestoßen und fand es direkt so spannend, dass ich unbedingt diese Folge zu einem Thema rund um Chemie und Vulkane machen wollte. Deswegen erfährst du in dieser Folge eben genau das. Außerdem gibt es noch weitere Informationen zu Vulkanen allgemein und ich habe mir auch mal angeschaut, was deutsche Vulkane so machen und darüber erzähle ich dann auch ganz am Ende noch ein bisschen mehr. Doch davor noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe einen neuen Podcast über Podcasts, der sich Kann man mal hören nennt und ich empfehle alle 2 Wochen meine Lieblingspodcasts und berichte auch von neuen Podcast-Umsetzungen und wie sie mir so gefallen. Hör da gerne mal rein, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Das Projekt macht mir auch super viel Spaß und zieht mich auf jeden Fall immer weiter in den Podcast-Bann. Die Infos hierzu findest du in der Folgenbeschreibung. Nun aber zurück zum Thema. Legen wir also los mit dem großen Überbegriff Vulkanismus. Dieser beschreibt sämtliche Prozesse und Erscheinungsformen, die mit dem Austreten von Magma an die Oberfläche in Zusammenhang stehen. Als kleine Randnotiz, sobald Magma an die Erdoberfläche gelangt, spricht man übrigens von Lava. Wie das Magma an die Oberfläche gelangt, ob als Explosion oder durch langsames Herausfließen, das bestimmt die chemische Zusammensetzung und die Umgebung des geschmolzenen Gesteins. Beides ist entscheidend dafür, wie gefährlich auch so ein Ausbruch ist. Wie Magma entsteht, das erfährst du im Zusatzbeitrag auf Instagram. Alle Informationen hier, also hierzu, sind dann auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Zurück also zum Magma und dessen Wegen an die Oberfläche. Wenn man sich überlegt, wie gefährlich so ein Ausbruch sein könnte oder ist, dann guckt man sich 2 Dinge an. Den Kieselsäuregehalt des geschmolzenen Gesteins und ob Wasser in der Umgebung des Vulkans ist. Wieso? Ersteres hängt mit den Gasen zusammen, die im Magma enthalten sind. Zum Großteil ist nämlich Wasser in flüssiger und gasförmiger Form enthalten, gefolgt von Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid. Außerdem sind geringe Mengen Kohlenmonoxid, Salzsäure, Wasserstoff und Schwefelwasserstoff enthalten. Diese Gase, die bilden Blasen im Magma und wenn der Kieselsäuregehalt des Gesteins gering ist, dann ist das Magma oder die daraus resultierende Lava sehr heiß und dünnflüssig. Die Gase können besser entweichen und die Lava wird weniger gefährlich freigesetzt, da sie einfach aus dem Vulkan herausfließen kann. Ein hoher Kieselsäuregehalt erhöht die Zähflüssigkeit des Magmas, die gebildeten Gase können nicht mehr entweichen, der Druck der Gase im geschmolzenen Gestein steigt an. Außerdem werden die Gase immer heißer, Druck steigt weiter an und wenn der Druck des Gases größer wird als der Gegendruck des darüberliegenden Gesteins, dann bricht der Vulkan aus. Ein sehr hoher Kieselsäuregehalt kann zu extrem explosiven Eruptionen führen mit kilometerhohen Eruptionssäulen, also wir sprechen hier von 65 Kilometern. Die entwichenen Gase können zum Teil extrem giftig für Mensch, Natur und Tier sein. Zum Beispiel Schwefelwasserstoff ist extrem giftig und kann schnell zum Tod führen. Wenn du dich jetzt die ganze Zeit gefragt hast, wie denn Kieselsäure ein Gestein sein kann, dann kommt jetzt hier eine kurze Erklärung. Das darf man sich nicht so vorstellen wie zum Beispiel flüssige Zitronensäure oder Salzsäure. Kieselsäure ist nämlich unter normalen Alltagsbedingungen gar nicht stabil. Sie ist im normalen Zustand als Silikatmineral mal mehr oder mal weniger in Gesteinen enthalten. Doch in so einem oder wohl eher unter einem solchen Vulkan sind ja keine normalen Bedingungen und deswegen teilt man Magmatite seit jeher gemäß ihres Kieselsäuregehalts ein. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie heiß es tatsächlich unter Vulkanen ist oder welche Auswirkungen Regen auf einen Vulkanausbruch hat, dann schau doch gerne mal bei meinem Patreon-Account vorbei. Mit dem Abo Mitglied der Mohlwurf-Bande erhältst du exklusives Zusatzmaterial zu dieser und auch zu anderen Folgen. Alle Infos dazu findest du ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Was haben wir jetzt also gelernt? Der Kieselsäureanteil im Magma bestimmt, wie gefährlich ein Ausbruch ist. Wenig Kieselsäure bedeutet weniger gefährlich. Doch ich hatte ja auch vorhin noch etwas dazu gesagt, dass umliegendes Wasser von Interesse ist und einen Einfluss auf den Ausbruch des Vulkans haben kann. Hierauf möchte ich jetzt eingehen. Was wir bis hierhin wissen ist, dass Wasserdampf und Wasser in flüssiger Form eine große Rolle bei den Magmagasen spielen. Also nicht nur in flüssiger, natürlich auch in gasförmiger Form bei Gasen. Dieses Wasser nennt man übrigens juveniles Wasser, weil das irgendwie in Magma ist. Doch auch umliegendes Wasser, also externes Wasser, kann aktiv dafür sorgen, dass ein Vulkan ausbricht. Wenn dieses mit dem Magma in Berührung kommt, zum Beispiel weil es Grundwasser ist oder weil es irgendwo einen Bruch im Gestein gibt und umliegendes Meerwasser eindringt, also bei Vulkanen, die im Meer sind, dann ist das eine extrem explosive Mischung. Denn das Wasser nimmt in kürzester Zeit, also wirklich in Sekunden, die Energie des heißen Gesteins auf und verdampft. Das Volumen des Wassers steigert sich durch das Verdampfen auf das 1000- bis 3000-fache und durch den sich ausdehnenden Wasserdampf wird einfach umliegendes Gestein mitgerissen und in die Umgebung geschleudert. Diese Explosionen enden erst, wenn kein Wasser mehr nachläuft oder wenn die Magma versiegt. Ich hatte ja am Anfang der Folge Informationen zu den Vulkanen in Deutschland versprochen und die sind genau so entstanden. Vielleicht weiß der oder die eine schon, wo die Vulkane sind. Sie sind zu finden in der gleichnamigen Vulkaneifel. Hier findet man sogenannte Mare, das sind trichterförmige Vulkane. Diese Eruptionszentren sind vor ca. 700.000 Jahren bei der Bildung des Rheinischen Schiefergebirges entstanden. Dieses bildete sich nämlich durch starke Plattenbewegungen aus. So ein Mar ist also trichterförmig und fast ebenerdig. Er ist nämlich nicht hoch, sondern tief, dieser Vulkan. Und entstanden sind die Mare durch den eben beschriebenen Eruptionsprozess, durch Wasser- und Gesteinsschmelze und dann halt durch eine Gasexplosion. Der Trichter wurde nämlich erschaffen, als Grundwasser mit Magma in Berührung kam und dadurch das überliegende Gestein gesprengt wurde und einen Rand gebildet hat. Diese Eruptionen haben teilweise mehrere Monate angedauert. Der letzte Vulkan in der Eifel ist vor 8200 Jahren entstanden, also das ist wirklich noch gar nicht so lange her. Und in anderen Worten, den letzten Ausbruch hat es halt eben vor 8200 Jahren gegeben, der dann einen Mar gebildet hat. Manche von den Maren sind auch ist auch das Grundwasser nachgelaufen und das sind jetzt Seen. Also vielleicht wart ihr ja schon mal in so einem See. Die sind dann auch ziemlich, ziemlich tief, also 2 Kilometer tief oder so, an der tiefsten Stelle. Genau, aber jetzt seit 8200 Jahren ist nichts mehr passiert und in den letzten Jahrzehnten ging man auch davon aus, dass die Eifel zur Ruhe gekommen ist und die vulkanischen Tätigkeiten abgeschlossen sind. Aber neuere Forschungen des Vulkanologen Hans-Ulrich Schminke, die weisen darauf hin, dass die Eifelvulkane nur ruhen und es unter der Erde wortwörtlich noch brodelt. Hinweise hierauf sind zum Beispiel austretende Gase in einem der Vulkanseen oder ein regelmäßig ausbrechender Kaltgesier. Nicht zu vergessen auch die Mineral- und Thermalquellen. Die sind ja auch warm. Man darf also gespannt sein, wann es einen neuen Ausbruch gibt. Interessanter Sidefact an dieser Seite. Die Eifel ist das Gebiet mit der höchsten Konzentration an Vulkanen weltweit. Also da ist auf jeden Fall noch was zu holen, wenn man Vulkane, die ausbrechen, so bezeichnen möchte. Ich war tatsächlich noch nie in der Eifel, möchte jetzt aber doch sehr, sehr gerne mal dahin, da es nach einer extrem spannenden und auch sehr schönen Landschaft klingt. Und genau, das war's dann auch schon mit dieser Folge. Es war vielleicht ein bisschen kürzer und auch ja eher geochemisch. Und auch sehr ja, allgemein geowissenschaftenlastig. Aber mich hat es einfach interessiert und dafür ist ja der Podcast auch da. Und genau, abonniert mich gerne auf allen bekannten Kanälen. Also schau vielleicht auch mal bei Patreon vorbei und hinterlass doch vielleicht auch eine Bewertung in deinem Podcast-Player. Und dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Deine Maya. Das ein bisschen Chemie sein ist eine Podcast-Produktion von Zimt und Pfeffer Studios.